Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei PSI, der Podcast. Unsere Mission mit dieser Talkreihe ist es, Synergien zu schaffen und ein lebendiges Netzwerk zu kultivieren, das den Namen Netzwerk auch verdient hat. Wir diskutieren Führungskulturen, durchdachte Strategien und tiefgründige Firmenphilosophien, stets mit dem Ziel, wertvolle Denkanstöße zu geben. Hier treffen sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Führung zum offenen Austausch. Ich bin Mario Schmidt, euer Host, und freue mich besonders auf das heutige Gespräch mit Peter Stark. Hallo, lieber Peter.
Hallo, lieber Mario. Schön, dass ich hier sein darf. Danke vielmals.
Peter, du bist Unternehmer, Bestsellerautor und gefragter Mindset-Coach für Vertrieb und Leadership mit über 30 Jahren Erfahrung in Sales-Optimierung und Firmenaufbau. In unserer Folge willst du nicht nur Einblick in dein Thema Vertrauen als Erfolgsfaktor geben, sondern stellst auch dein neues Buch The Power of Trust vor. Bevor wir aber tief in das Thema eintauchen, wo hast du denn gerade dein Lager aufgeschlagen und was hast du dir für heute vorgenommen?
Lieber Mario, ich sitze gerade in Wien und habe hier in meinem Büro, das ich mit zwei Freunden hier gegründet habe, im Unternehmen der Infinity Media, habe ich ein eigenes Podcast-Studio, weil ich auch Podcasts mache. Und in dem Podcast-Studio sitze ich gerade und habe mir gedacht, das passt gut, wenn man einen Podcast mal als Gast auch erleben darf, dass man dann das im eigenen Studio machen kann. Also insofern ein Riesenvorteil.
Also mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bist du dort in deinem Office unterwegs oder bist du sozusagen ein Solomann, der da ganz allein in deinem Office sitzt?
Nein, Gott sei Dank. Also ich bin Gott sei Dank kein Solomann, weil ich eins gelernt habe jetzt, du hast über die 30 Jahre Erfahrung gesprochen. In den 30 Jahren habe ich eins ziemlich radikal gemerkt: ich muss der Dümmste im Raum sein, wenn es um Business geht. Und es gibt so viele Menschen, die viel, viel klüger in unterschiedlichsten Themen sind als ich. Und denen möchte ich den Raum geben. Darum haben wir hier, an diesem Standort habe ich 19 Mitarbeiter. Ich habe auch noch andere Firmen, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben tätig sind. Aber hier in Wien sind wir zu 19.
Ja, schön ist, da kannst du dein Thema natürlich auch jeden Tag anwenden, stimmt's?
Absolut. Absolut. Und du wirst es nicht, also was für mich so erstaunlich ist, ist, dass wir hier unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche sexuelle Neigungen zu einem Team zusammenführen. Und ich spreche immer im Außen weniger von Mitarbeitern, wenn man uns dann besser kennt, sondern von Infinities. Das Unternehmen heißt Infinity Media. Und das ist ganz wichtig, finde ich, wenn man Unternehmenskultur schafft, Begrifflichkeiten, Zeremonien, Dinge, die immer wiederkehren, zu machen, damit man so ein Team wird, ein richtiges Team, auf das man sich verlassen kann und wo ein Begriff alleine schon mehr aussagt als der Begriff selbst.
Das fühlt sich so an, wie gibt dem Namen, andersrum, gibt dem Kind einen Namen jetzt so rum. Also genau. Gibt dem Kind einen Namen und dann ist das auch viel persönlicher, stimmt's?
Absolut, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Wir haben zum Beispiel, bei uns gibt es eine Zeremonie seit Anbeginn des Unternehmens. Am Anfang waren wir Startup mit 4-5 Leuten und da haben wir als Infinities bei jedem Abschluss, der kam, haben wir aus einer Espresso-Tasse, aus einer kleinen, weil es gab nichts anderes, haben wir Berliner Luft. Also kleine Reminiszenz an dich. Du sitzt ja in Berlin. Ich selbst war lange Zeit in Berlin, über 12 Jahre. Haben wir Berliner Luft für jeden Auftrag getrunken. Und der den Auftrag brachte, durfte die Musik auswählen. Und immer beim Drop haben wir dann gesagt, auf den Kunden, zum Beispiel, was weiß ich, Pernod Ricard, und auf Infinity. Und das haben wir beibehalten. Zur Weihnachtszeit, wenn wir viel Umsatz machen und viele Aufträge bekommen, sind wir dann meistens Mittag schon sehr, sehr gut in einem guten, in the good mood.
Ja, ich finde, es sind gute Rituale, ne? Die müssen auch Spaß machen, so ein bisschen. Auch Erfolge feiern gehört ja einfach mit dazu. Ich denke mal, wir steigen jetzt mal ein. Und das, was du schon mal losgeworden bist hier in unserem Podcast, das klingt ja schon mal sehr spannend. Also ich mache mich demnächst mal auf nach Wien und will das mal checken. Also den Schlawiner sozusagen mal besuchen. Ja, los geht's mit unserem Thema Vertrauen als Erfolgsfaktor. Was, oder andersrum gefragt, wann hast du dich denn für dieses Thema begeistern können? Wann ging's los?
Mario, das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Frage und ich darf das Gott sei Dank auch im Buch beschreiben. Ich habe Controlling studiert. Also ich bin ein ausgebildeter Zahlen-, Daten-, Fakten-, ZDF-Mann und habe tatsächlich auch Bestseller geschrieben im Bereich Planung, integrierte Planung, Liquidität, Bilanz, G&V. Und mein Credo war, du brauchst eine Planung, möglichst auf einer Monatsebene, Quartalsebene und so weiter, damit du Ziele überhaupt erreichen kannst. Und ich bin dann in einem sehr, sehr intensiven Prozess, der war auch gesundheitlich geprägt, bin ich draufgekommen, dass ich Menschen liebe. Also es war eine wirklich 180-Grad-Drehung und Wendung, weil heutzutage, sage ich, wir haben natürlich einen groben Plan und wir brauchen auch einen Plan als Unternehmer, aber es geht wirklich darum, Menschen in ihre Potenziale zu bringen, diese Potenziale auszunutzen, auf beiden Seiten logischerweise, und diese Potenziale nach oben zu bringen. Und da ist Vertrauen ein Riesenfaktor. Eine Planung auf Zahlenbasis ist immer Kontrolle, ausschließlich. Wenn du die Menschen mit berücksichtigst, kommst du so ein beidseitiges Ding rein. Das heißt, einerseits das Vertrauen, aber andererseits dann auch natürlich das gegenseitig mal schauen, wie hoch, wie gut sind die Leistungen, damit man auch Verbesserungen machen kann. Ja, also Vertrauen mal als Basis für mich und dann die Kontrolle drüber. Also nicht so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sondern Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Das ist das, was ich merke. Und wenn du jetzt, vertraust du noch einer Institution, ich sage mal der Regierung, Politik, Wissenschaft, Medien, vertraust du da noch?
Also in diesen Zeiten recht schwierig, ich gebe es zu. Ja. Ich gebe es wirklich zu, ist recht schwierig zu sagen, okay, hundertprozentig ist ja auch bei der Sicherheit so, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, genauso gibt es keine hundertprozentige Vertrauen, aber trotzdem so ein ganz hohes Maß. Ich gebe es zu, ich habe da so ganz so dieses Maß, sackelt gerade so ein bisschen runter.
Und du bist da eben nicht allein. Es gibt verschiedenste Auswertungen, Studien von Statista über Gallup und andere große Institutionen, dass irgendwo zwischen 20% und 30% tatsächlich noch Vertrauen in die katholische Kirche haben, in die Politik in der EU, in ihre Regierungen, sogar ins Justizsystem. Und das ist gleichzeitig eine Riesenchance für uns als Unternehmer und Unternehmerinnen, dass wir so ein Hafen werden für Menschen, die gern wieder an etwas glauben, wieder an etwas vertrauen möchten.
Und aber deshalb prägt mich das. Aber denkst du nicht auch, dass dieses, beides weg mit V und Vertrauen, auch davor ein Versprechen dem Ganzen davor geht? Also ich verspreche euch was. Politik haben wir es gerade erlebt, hier in Deutschland. Es wurde was versprochen vor der Wahl und nach der Wahl dann nicht eingehalten. Viele Sachen werden dann versprochen. Und ist das die Sache mit dem, na du hältst hier an nichts, wie soll ich da Vertrauen aufbauen?
Ja, und genau das ist der Punkt. Ich freue mich sehr, dass du das ansprichst, Mario, weil wir als Unternehmer natürlich selber mal für was stehen müssen. Also als Menschen logischerweise, als Unternehmerin, Unternehmer, auch mit dem Geschäftsmodell, das wir vorhaben. Also viele Jugendliche und die neuen Generationen wollen ja den Purpose haben und wollen was beitragen und wollen die Welt zu einem besseren Ort machen. Und deshalb müssen wir uns ja vorher überlegen, was ist das Versprechen, das wir nicht nur unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch der Gesellschaft geben. Also wir haben richtig einen großen Auftrag, Gott sei Dank aber dann wieder nur im Kleinen. Ich muss mich in Brüssel nicht irgendwie abstimmen mit irgendwelchen Leuten, wenn ich meine unternehmerischen Ziele und Werte und Visionen definiere. Ich kann da tun, was mir gefällt sozusagen, und finde dann aber Menschen, und denen muss ich dieses Versprechen jeden Tag, und sie mir logischerweise auch, jeden Tag wieder geben. Wir sind eine Community, wir gehören zusammen. Und dieses alte hierarchische Modell, ja, es gibt ein Manager, ein CEO, es gibt einen Eigentümer, die Thyssens, und dann gibt es CEOs und Manager und so weiter. Da gibt es eine Hierarchie und unten ist man ruhig und oben redet man. Das gibt es halt wirklich nicht mehr.
Gab es denn so ein Schlüsselerlebnis, also, oder so eine Phase, in der du gemerkt hast, dass Zahlen und Strategien ohne Vertrauen nicht tragen? Also gab es da so einen bestimmten Moment, sagt, jetzt habe ich es verstanden und das schreibe ich mir auf die Fahnen und setze es mit anderen um?
Mario, ich hatte ein Riesenglück, wirklich. Ein Riesenglück, dass ich nach meiner ersten Phase des Lebens, da habe ich ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen mit aufbauen dürfen, war damals für die Expansion zuständig, also habe neue Standorte aufgebaut, neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter finden dürfen, neue Kunden akquirieren und so weiter. Das wurde dann verkauft, das Unternehmen, und danach hatte ich die Chance, ins Interimmanagement zu gehen. Und Interimmanagement heißt, du kommst in eine Firma rein und hast mal eine Funktion, eine Verantwortung in dieser Firma. Und ich war immer entweder Geschäftsführer oder CEO oder CSO, also für den Vertrieb zuständig, und konnte jetzt diese Ideen, die ich in der Bildung eines Teams, was Leadership ja heute sein sollte, nicht Leadership im Sinn von Vortanzen, sondern wirklich ein Team aufzubauen, das durfte in unterschiedlichsten Geschäftsmodellen, in unterschiedlichsten Unternehmensgrößen, Konzern, Startup-Unternehmen, wirklich alles dabei, von Hamburg bis Bayern, bis in die Schweiz rüber, bis ins südlichste Land, das ich kenne, ist Kärnten, wo ich gearbeitet habe, und das war sehr schwierig, und durfte das ausprobieren, ob das funktioniert. Und das hat mir gezeigt, ja, es funktioniert. Das wiederum hat mir gezeigt, es funktioniert überall, weil es immer um Menschen geht. Und das wiederum hat mich dann animiert, immer auch das Buch zu schreiben, weil ich gemerkt habe, das ist eine Grundbasis, ein Grundprinzip, das überall funktioniert. Auch im Privaten dann letztendlich, weißt du, auch in der Familie.
Ja, und das ist so bestimmt so von deiner Seite auch so ein Perspektivwechsel. Ne? Also aus einer anderen Sichtweise, klar, immer in Führungsposition, sagen, ich bin der Führer, ich bin der Leader, ich führe euch auf den richtigen Weg, wenn möglich, aber trotzdem zu sagen, ja, aber ist meine Rolle, die ich gerade einnehme als Leader, die gerechte, die richtige, um letztendlich Erfolg zu haben? Gab es da so einen Perspektivwandel?
Ja, Mario, es ist tatsächlich ein großer Perspektivwandel gewesen, weil ich mir zuerst gedacht habe, ein Chef muss alles wissen, alles können, muss überall der Beste sein, muss als Erster da sein, als Letzter gehen. Also dieses klassische Modell, das mir mein Vater oder die Generation meines Vaters noch vermittelt hat. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das wirklich mache, bin ich entweder im Micromanagement, das möchte kein Mensch, ich zahle Menschen, die für mich arbeiten und mache aber deren Arbeit. Wie dumm ist denn das eigentlich? Und ich bin der Letzte immer wieder, der rausgegangen aus der Firma, und habe dann gedacht, nein, das möchte ich nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr. Und bin dann hergegangen, und das ist eben dieser Vertrauensvorschuss, den ich dann geben durfte, dass ich gesagt habe, es gibt Menschen im Team, die können ihren Bereich inhaltlich viel besser, die sind dafür schlechter im Leadership logischerweise, weil sie halt im Operativen drin sind. Und die nehme ich mal her und schaue, wer davon ist geeignet, eben auch Teile der Leadership-Rolle mitzuübernehmen und der Leadership-Verantwortung mitzuübernehmen. Und so handelt man sich dann sozusagen rauf, und zum Schluss hat man dann ein Team. Und so wie es bei mir ist, ich habe mir immer gedacht, wie kann man mehrere Unternehmen parallel auch leiten? Das geht halt nur, wenn du pro Unternehmen Menschen hast, denen du vertrauen kannst, die auch die Kompetenz haben, nicht nur im Fachlichen, sondern auch im Leadership.
Das klingt so ein bisschen nach, für dich? Nach Work-Life-Balance. Also zu sagen, Moment, ich kann hier also jetzt 16 Stunden und mehr immer ackern, alles übernehmen und gar nicht mehr zurechtfinden. Ja. Und natürlich auch ausbrennen, also gar nicht mehr der strahlende Führer zu sein, also der Inspirator, der Ideen hat, kann man das auch so bringen, dass man sagt, es gehört nicht nur zu meinem Leben arbeiten, sondern auch Wohlfühlen auf anderen Ebenen?
Unbedingt. Schau, ich habe im Mentoring, darf ich mit Führungskräften arbeiten und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Und spätestens, wenn Kinder ins Spiel kommen, das heißt, wenn die Familie so wächst, dass du Verantwortung nicht mehr nur mehr für dich und eine Beziehung mit einem anderen Wesen, deiner Frau oder deinem Mann hast, sondern da kommen so kleine Wesen plötzlich rein, für die du ja große Verantwortung übernimmst am Anfang, weil die sind ja ohne dich nicht lebensfähig, so klar musst du schon sein. Spätestens dann kommst du so in diese Idee, verdammt, wenn jetzt, ich sag mal, 5 Tage in der Woche und sowas bei mir, hart arbeite und am Wochenende dann auch 100% fit für die Familie da sein möchte, das wird schon mal schwer. Und dann habe ich mehr und mehr gemerkt, ich möchte eigentlich mehr für die Familie da sein. Also jetzt ganz ohne den gesellschaftlichen Druck, der über Facebook und Insta und andere Geschichten kommt, sondern wirklich für mich mit meiner Frau ausgesprochen, ich möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen, zu dem damaligen Zeitpunkt, als im Job sein. Aber ich möchte im Job trotzdem weiter mit meinen Unternehmen erfolgreich sein. Ja? Da war für mich ganz klar, ich muss 4 Tage für die Familie da sein und habe dann sukzessive, logischerweise, nicht von heute auf morgen, aber sukzessive mir dann Freitag und Montag freigenommen. Also ich war erreichbar, aber ich war nicht präsent und nicht verfügbar, außer für Notfälle. Und das hat mein Team natürlich auch entlastet, weil die auch gemerkt haben, verdammt, wir kommen auch ohne den Peter klar. Hey, cool ist das. Und dann war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, haben wir dann alles abgearbeitet, was zu tun war.
Du sagst ja, ich liebe Menschen. Ich denke, es ist auch echtes, wahres Interesse. Also zum einen an der Person, zum einen natürlich auch am Wachstum. Und du sagst ja, Vertrauen als Grundlage für den Erfolg. Und Erfolg hat ja was mit Wachstum zu tun. Das heißt, das ist das Zwischenspiel, ne? Also Interesse und Menschenförderung.
Absolut. Und alle gewinnen dabei. Das ist für mich auch so ein Credo. Es sollen alle gewinnen. Ja, also nicht nur ich, weil ich jetzt Menschen irgendwie ausnutze und ausbeute, sondern es sollen auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Infinity hier zum Beispiel, die sollen profitieren, weil die ja wieder für ihre Familien in die Multiplikation gehen, gleich für unsere Kunden, unsere Lieferanten. Es muss ja gut laufen in einer Wirtschaftssituation, wie wir sie gerade jetzt auch haben, muss ich ja schauen, dass ich meine Zahlungen gut leisten kann gegenüber meinen Lieferanten und auch meine Kunden gut zahlen und schnell zahlen, damit wir vernünftig arbeiten können. Und es braucht einfach wirklich ein Riesenmaß an Wachstum. Und Wachstum passiert halt immer außerhalb der Komfortzone. Also wenn jeder 9-to-5 macht, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Jetzt brauchst du natürlich auch die Inspiration von deinem Arbeitgeber, Vorgesetzten, was auch immer, dass du immer wieder nicht nur wertgeschätzt wirst, schön, dass du da bist, toll, dass du da bist, sondern auch gefordert wirst, dass deine Komfortzone breiter wird, damit du dich entwickelst, als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, und dann eben auch ein Unternehmen entsteht, das an sich aus den Menschen heraus auch weiter wachsen kann.
Ich will ja gleich zur nächsten Rubrik kommen, und zwar Vertrieb und Mindset, aber trotzdem da nochmal zurück. Das ist ja auch eine Sache, die man auch im Privaten anwenden kann. Also ich merke das schon. Du sagst, okay, also Förderung deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Förderung deiner Familie, Förderung deiner Kinder, das ist so ein 24-Stunden-Ding, oder?
Ja, es geht nicht anders. Du hast vorher einen Begriff erwähnt, den ich so nicht nachvollziehen kann, das ist Work-Life-Balance. Ich weiß, was man darunter versteht. Mir war es immer ein bisschen fremd zu sagen, hey, ich bin jetzt in der Work und mache mein Balance, jetzt bin ich im Life und mache. Das ist für mich schwierig, weil ich habe ein Leben und dieses Leben ist ausgefüllt durch unterschiedliche Dinge, durch Beziehungen, durch Arbeit logischerweise, um auch Vermögen aufzubauen, um meine Gesundheit, meine Beziehungen, da ist so viel drin in diesem Leben. Und wir reduzieren es auf Arbeit und Leben, das Leben. Das ist sehr eigentümlich. Also ich habe geschaut, dass ich in einem Leben, und das versuche ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer wieder zu vermitteln, dass sie dieses eine Leben haben. Und dass alles, was sie tun, hat eine Konsequenz. Ich schreibe niemandem was vor, um Gottes Willen. Ja, also ich bewerte nicht, ich schreibe nichts vor. Ich weiß es ja auch nicht, wie das Leben der einzelnen Menschen hier funktioniert. Aber das, was sie mit mir teilen und was sie mit mir teilen wollen, da besprechen wir, was ist die Konsequenz des Handelns. Wir haben jetzt zwei junge Väter, die wollen beide 5 Monate in Familienmonat oder Papamonate gehen, wie das jetzt neudeutsch heißt. Mhm. Und wir haben darüber gesprochen, was ist die Konsequenz für sie, wenn sie es so früh machen, die Kinder sind jetzt 4 Monate ist das eine und 8 Monate ist das andere, was können sie da überhaupt beitragen? Ja, das weiß ich halt, ich habe selber 2 Kinder und ich weiß, wie das am Anfang war. Und da haben wir überlegt, ist das der gute Zeitpunkt jetzt? Sie haben sich dann dafür entschieden und dann haben wir geschaut, wie ist die Konsequenz für die Firma? Und auch das teile ich mit Ihnen. Und dann schauen wir und werden wir das gut über die Bühne kriegen.
Nochmal zum Thema Zeit. Ich finde das ganz gut. Manchmal habe ich ja so Moderation, du weißt, ich bin Moderator auf den Bühnen unterwegs.
Ja, absolut. Und toll, wirklich. Ich habe alles von dir, was ich gesehen habe, mich begeistert. Ich habe es dir vorher schon gesagt.
Wirklich hervorragend. Du kennst das auch von bestimmten Kongressen und sowas. Das ist die Pause. Dann kommen viele nicht zurück. Und dann mache ich schon mit denen, die da sind und sage ich, kennen Sie das? Das geht alles von ihrer Zeit ab. Da frage ich dann immer an so ein Publikum, welche Zeit ist denn da gemeint? Okay, von wer will alles keine Arbeitszeit mehr haben? Arm hoch. Wer will alles keine Freizeit mehr haben? Wieso? Was? Naja, Moment doch mal. Also wenn Sie das eine mit dem anderen nicht haben. Und da sage ich dann immer, das ist alles Lebenszeit. Bin ich jetzt hier, wenn ich Ihnen jetzt ein Kompliment mache, ist das nun privat oder ist das jetzt geschäftlich? Und so sage ich genau auch mal, das ist alles Lebenszeit, die wir jetzt gerade auch nutzen, unsere Lebenszeit. Ich finde, das ist so zu wissen, egal was du tust, ob du jetzt drüber nachdenkst, du kannst nicht einfach sagen, ich denke die Idee nicht zu Ende, es ist 16.30 Uhr, ich fahre nach Hause. Das geht ja gar nicht, oder?
Ja, genau. Absolut. Bin so bei dir. Danke. Danke für den Einwurf. Und danke jetzt an alle, die den Podcast hören, weil ihr schenkt uns jetzt auch Zeit.
Ja,
vielen Dank. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr da Inspirationen mitnehmen könnt. Und wenn es euch nicht gefällt, einfach noch vorspulen. Spulen. Spulen ist ein klassischer
Ausdruck. Wir beide wissen ja, da kommt noch so viel Input.
Also digital noch vorschieben und passt auch.
Rubrik Vertrieb und Mindset. Peter, warum scheitert Vertrieb heute weniger an Produkten, sondern an innerem Misstrauen gegenüber Verkäuferinnen und Verkäufern?
Ja, Vertrieb ist, kann ich gar nicht genug danken, dass du dieses Thema mit reinnimmst. Vertrieb ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe Vertrieb völlig unterschätzt am Anfang. Ich habe akademisch ausgebildet, Controlling studiert und war ein Top-Berater und plötzlich hat es geheißen, so, du gehst jetzt in den Vertrieb. Also unser Unternehmen hat sich von einem Beratungs- zu einem Softwareunternehmen gewandelt gehabt und ich war plötzlich nicht mehr als Berater gefragt, sondern als Vertriebler. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, Klinken putzen und Leuten was aufdrängen und reindrücken, furchtbar. Und ich habe für mich dann wirklich mein Mindset insofern geändert, dass ich gesagt habe, es geht mir nicht darum, einen Umsatz zu machen. Das ist eine Konsequenz eines guten Handels davor. Ich habe immer gesagt, ich möchte Menschen ein Kauferlebnis schenken. Und das ist, hat für mich das gesamte Ding dramatisch verändert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man heutzutage, man versucht über soziale Medien was zu verkaufen, man versucht einen Vertrieb zu digitalisieren. Das passt alles. Das ist, sind nette Versuche. Es kommt aber immer der Punkt, wo man dann mit einem Menschen gegenüber hat und diesem Menschen vertrauen muss. In beider Hinsicht. Ja. Ich möchte einem Kunden vertrauen können, dass er das, was wir besprechen, macht, also bezahlt, Ratenzahlung, Vorabzahlung, was auch immer, die Leistung für ein Projekt, dass er die Mitarbeiter abstellt, ihre Kompetenzen zur Verfügung stellt, muss ich vertrauen. Genauso muss er mir vertrauen, der Kunde oder die Kundin, dass ich es gut mache. Und wir legen viel zu wenig Wert, meines Erachtens, auf diese Vertrauensebene. Wir versuchen schon im ersten Gespräch einen Abschluss zu machen. Das ist irre. Das ist irre. Wenn das funktioniert, das kann funktionieren, dann ist es ein Einmalverkauf. Weil es, das Zweite ist, wir blasen gleich den Preis raus. Ja, was würde denn das kosten? Ja, irgendwas zwischen 40 und 40.000 Euro. Hä? Was ist das für Auskunft? Der Preis muss das ganz Letzte sein. Ich muss sagen, zuerst muss ich mal sprechen, ob ich überhaupt der richtige Partner für dich bin, meine Produkte, meine Dienstleistungen, dass das auch wirklich passt. Also im ersten Schritt höre ich dir mal zu.
Das ist denn dieses Human-to-Human-Vertrieb, was du ja gerade erwähnst, wirklich so ein Zukunftsmodell oder nur eine Reaktion auf eine Vertriebswelt, die das Vertrauen der Kundinnen und Kunden verspielt hat?
Was meinst du? Es ist für mich das Zukunftsmodell. Wenn Vertrauen die Basis ist, dass Menschen miteinander was zu tun haben wollen, ja, wieder sich einlassen auf andere, wieder Menschlichkeit spüren, dann ist es, wenn du eben im Sinn hast, ein Kauferlebnis zu schenken, das heißt auch einen Nutzen für etwas zu bringen, wo mein Kunde ein Problem im Moment hat, dann ist Human to Human die einzig zukünftige, wirklich verlässliche Form des Vertriebs. Und jetzt heißt es oft, naja, B2B ist das aber anders. Ich sage, nein, auch ein Einkäufer, Einkäuferin sind alles Menschen. Jemand, der in einer Fachabteilung etwas von mir braucht, ist ein Mensch. Ich spreche nie mit Abteilungen. Ich spreche immer mit Menschen in den Abteilungen. Ja, darum ist es für mich so wichtig, dass wir darauf kommen, damit auch der Vertrieb wieder diese Ebene erreicht, wo man sich freut, wenn jemand aus dem Vertrieb kommt. Wo man nicht vorher schon so drei Haken schlagt, jetzt kommt der Peter Stark von der Firma XY und will mir was andrehen, will mir was verkaufen. Dann sage ich der Assistentin, du weißt eh, nach einer halben Stunde bitte sag, dass ich einen Termin habe und komm rein, damit ich den loswerde wieder. Nein, ich möchte, dass wir wirklich auf Augenhöhe partnerschaftlich Dinge besprechen und wir im Vertrieb auch sagen, können wir nicht. Genauso gut können wir nicht. Können wir im Moment nicht. Interessante Sache, kann ich wen anderen empfehlen. Wir stehen für etwas anderes, ist das nicht auch interessant für Sie? Das, so soll es sein, aber nicht auf Gedeih und Verderb dann irgendwas reindrücken.
Du, ich komme jetzt gerade ins Reden. Du, das ist ein Podcast.
Ja, stimmt.
Welche Rolle spielt denn dabei Authentizität? Also wie lässt sich dieses trainieren, ohne künstlich zu wirken? Das ist ja so eine Sache, keine zweite Chance für den ersten Auftritt. Du kommst also hin und da geht es ja schon los.
Ja.
Spiel irgendeine Rolle, sei authentisch, aber wenn deine Authentizität also nicht da passt, behandle deinen Kunden nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern wie er behandelt werden möchte. Das ist so eine Sache. Kann man das trainieren? Schaffst du das?
Mario, ich würde gerne die Frage an dich zurückspielen,
an mich,
wenn das für dich in Ordnung ist.
Na klar.
Glaubst du, dass jeder Mensch dich mag, wenn du auf der Bühne bist, wenn du moderierst, wenn du dein Publikum vor dir hast?
Nein. Das habe ich schon, ich kann es dir sagen, vor vielen, vielen Jahren, bevor ich die Moderation für mich entdeckt habe, gab es so einen Land-DJ, ne? Ganz vor, wirklich vor vielen Jahren. Und er sagte, Mario, du hast das Zeug, DJ zu sein. Ich sage, oh Mensch, komm einmal mit. Ich habe ihn begleitet, war da mit dabei. Und war eine riesengroße Halle und 500 Leute tanzen da. Und einer kommt zu mir an und sagte, ey du da, spiel mal ordentliche Musik. Da sage ich, mache ich nie wieder. Später habe ich das für mich so aufgenommen und dachte mir so, es Du kannst es nicht jedem recht machen. Es geht einfach nicht. Jeder mag meine Art. Es gibt eine ganze Menge davon. Umgekehrt sage ich, ich kann nicht jeden erreichen. Und so sage ich ja auch natürlich, wenn Blickkontakt zum Publikum, wenn da jemand ist, der ablehnend schaut, der vielleicht so die Mikroexpression hat, Verachtung oder keine Ahnung, kann er alles Mögliche dahinter stecken, hat nichts mit dir zu tun. Aber such dir jemanden aus, der dich anlächelt. Dann sage ich, von denen 100% sind ein paar dabei, die mich mögen. Und an denen baue ich mich auf.
Perfekt. Weißt du, und das Gleiche gilt für jedes menschliches Treffen, Erstkontakt und sonstiges. Also wenn du den Wunsch hast, dass alle deine Kunden, die dich zum ersten Mal sehen, mögen und mit dir gemeinsam Geschäfte machen und das gut finden, was du für Schuhe anhast, für eine Hose, dann kannst du nur verlieren. Das ist eine Erwartungshaltung, die kannst du nie erfüllen. Das heißt, mir ist lieber, ich habe einen Menschen vor mir, der ist authentisch. Ja? Und dann gibt es natürlich Do's and Don'ts. Geschichte von mir. Ich möchte hier fürs Podcaststudio Raumdämmer kaufen, damit der Ton besser ist. Du kennst es, wenn man so eine hohe Halle hat, wo nichts drin ist, dann hallt es wahnsinnig. Ich möchte es hier im Podcaststudio nicht, kostet der Heiden Geld, in meinen Augen zumindest. Und es kommt jemand, der mir diese Dinge verkauft. Und da ging es um ein Volumen von 10.000, 12.000 Euro. Und er kommt als erstes rein und sagt, Wahnsinn, also bei euch findet man überhaupt keine Parkplätze. Weil der scheinbar hier, wir sind in der Innenstadt in Wien, Parkplatz suchen musste. Ich habe den sofort rausgeschmissen. Ich habe gesagt, jemand, der so auf mich zukommt und mir als erstes erzählt, dass ich mein Büro irgendwo anders tun soll, nur damit er einen Parkplatz findet, mit so jemandem möchte ich gar nichts zu tun haben. Weißt du? Und das meine ich. Wenn du einen Anstand hast, wenn du wo reinkommst und wartest, bis dir ein Platz angeboten wird, wenn du guten Tag sagst und nicht gleich losschnatterst, Fußballergebnis von gestern und wie das Wetter jetzt gerade schlecht ist und was jetzt mit den Olympischen Spielen passiert, sondern eben dich höflich benimmst, grüß Gott sagst, auf Wiederschauen, dich bedankst, viel zuhörst, das ist im Vertrieb das Wesentlichste, das Allerwesentlichste. Wir haben zwei Ohren, einen Mund, also wir sollten mal doppelt so viel zuhören wie reden. Und du wirst ohne dies nur über Fragen herausfinden, was dein Gegenüber tatsächlich braucht, dann kannst du nichts falsch machen. Und ob du da jetzt den ersten Eindruck hinterlässt, weil du, so wie ich jetzt gerade einen Rollkragenpulli anhast oder ein Hemd mit Krawatte, das bist du, wie du dich wohlfühlst. Du solltest natürlich nicht mit einem abgefuckten T-Shirt zur KPMG gehen. Ja, und du solltest aber auch nicht mit einem Hemd und Krawatte zu einem Kfz-Händler gehen. Das sind jetzt meine Schubladen.
Nee, aber absolut. Ich muss nur sagen, wegen Schublade, weil so lustig, denn du hast ja eingangs erwähnt und viele haben es ja gehört, Zahndaten, Fakten. Und da hast du gerade gesagt, okay, was kostet das nicht, mir zu teuer? Weil du nachgerechnet hast. Es gibt ja andere, andere Persönlichkeiten, die sagen, hau raus das Zeug, mir egal. Aber du bist der Zahndaten, Faktenmensch, der aber jetzt den Perspektivwechsel geschafft hat, zu sagen, Moment, es geht hier um die Menschen. Es geht wirklich um das, was wir in unseren Unternehmen brauchen. Und wo siehst du denn aktuell die größten Defizite im Vertriebsmindset in Unternehmen? Also was ist denn da gerade aktuell so am Laufen oder eben nicht am Laufen?
Ja, ich merke, dass man möglichst viel Menschen ausschalten möchte. Vertriebspersönlichkeiten sind, wenn man sie rein emotional führt und zu wenig auf Zahlen, Daten, Fakten geht, was ich halt liebe, aber Vertriebscontrolling, nicht um zu kontrollieren, sondern um zu schauen, was läuft gut, was läuft schlecht, welche Aktivitäten sind gut, bei welchem Mitarbeiter, Mitarbeiterin und wo können die voneinander auch lernen. Und die Unternehmen wollen aber den einen, also sie haben irgendwie vielleicht mal eine gute Sales-Repräsentantin gehabt oder einen Sales-Mitarbeiter und sagen, so wie der müssen jetzt alle werden. Und dann versuchen sie über CRM zu sagen, na gut, wenn der jetzt 1,2 Millionen Umsatz macht, dann müssten die anderen das auch schaffen oder machen 900.000. Und die steuern dann nur über diese Zahlen. Und das macht eine Erwartungshaltung, die ist einerseits grenzwertig, weil die 1,2 Millionen machen, haben jetzt das Gefühl, ich mache eh schon viel, könnten aber vielleicht 2-3 machen. Und andere kann man damit im ersten Schritt vielleicht auch klein halten. Also diese reine Orientierung am Best Practice halte ich für gefährlich. Wir leben ja eine große Fehlerkultur im Moment gerade und im Vertrieb gibt es die nicht. So wie ich es erlebe, weil Vertrieb eben messbar ist, kurzfristig messbar, das ist wie Eishockey, ja, du hast ein Spiel, dann hast du das nächste Spiel und das nächste Spiel, das geht wöchentlich und du kannst dich dazwischen kaum erholen und so ist es im Vertrieb auch. Ja, du hast dein Monatsziel, dein Quartalsziel, du hast einen Forecast, du musst deine Calls machen, du musst deine Termine machen, du musst deine Angebote legen. Und es wird dann blind, ohne den Menschen dahinter zu sehen, wird es nur im CRM nachgehalten und am bestmöglichen mal gemessen. Aber vielleicht gibt es Leute, die brauchen weniger Termine, um einen Abschluss zu machen. Leute, die brauchen weniger Calls, um zum Termin zu kommen. Und das wird ausgeblendet. Und das finde ich für sehr schwierig. Und das Zweite ist eben, was ich vorher gemeint habe, diese Sucht über zum Beispiel KI-generierte Pods und Agents, einen Vertrieb vom Menschen wegzumachen. Das funktioniert bis zu dem Punkt, in meiner Erfahrung, bis zu dem man wirklich mal mit einem Menschen zu tun haben möchte. Ich habe gerade letztens mit Austrian Airlines, habe ich mit dem Pod gesprochen, der mir geholfen hätte helfen sollen, weil eine Fehlbuchung gelaufen ist. Also die haben mehr von meinem Konto abgebucht, als hätte sein sollen, weil der digitale Prozess abgebrochen wurde, genau im Moment, wo ich bezahlt habe. Dann habe ich mit diesem Pod wirklich eine Dreiviertelstunde versucht zu erklären, nein, ich habe keine Buchungsnummer, weil es ist vor der Buchungsnummer schon abgebucht worden.
Und ich möchte gleich hast du noch einen Namen gegeben schon, Herr Meier, Herr Müller?
Silvia hat sie geheißen. Also meine hat, und dann hat sie gesagt, wollen Sie mit einem echten Menschen sprechen? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat der echte Mensch gesagt, ich muss ihm jetzt alles nochmal erzählen, weil sie keinen Zugang hat zu dem, was der Pod mit mir gesprochen hat. Also es war Hanebüchen. Und da sieht man ja auch, wo die Grenzen und die Limits sind. Meines Erachtens. Vielleicht bin ich ja nur alt. Aber meines Erachtens brauchst du ab einem gewissen Moment einen Menschen und dieser Mensch sollte eben, ja, der sollte menschlich sein, der sollte ein Kauferlebnis schenken im Hintergrund haben und der sollte zuhören können und Verständnis haben und eben vertrauensvoll sein.
Ja, faszinierend, wie das Vertrauen alles verändern kann. Kommen wir mal zu einer anderen Rubrik, die da heißt Leadership. Was ist denn in Unternehmen häufiger? A, Führungskräfte, die Vertrauen einfordern oder solche, die selbst vertrauenswürdig handeln?
Es gibt einen Unterschied zwischen Konzernen und eigentümergeführten Unternehmen. So erlebe ich es zumindest. Ich war jetzt, wie gesagt, in Deutschland, Düsseldorf und Berlin, Hamburg, München, Frankfurt unterwegs und in der Schweiz auch und in Österreich und habe wahrscheinlich so um die 50 Unternehmen begleiten dürfen als Interim-Manager und habe dann eben auch meine eigenen daraus gegründet. Und was ich erlebe ist, dass Konzerne komplett anders ticken, nämlich in Managern, Angestellten-Manager, die sich aber teilweise wie Unternehmer fühlen, aber eigentlich keinen Sinn. Und da ist das Vertrauen sehr kurz. Also da ist es so, wenn der Aufsichtsrat oder die Eigentümer dann sagen, nee, wollen wir anders, dann ändern die sehr schnell ihre Meinung, logischerweise. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und in eigentümergeführten Unternehmen, Familienkonzernen auch, ist es anders, weil einfach eine andere Leadership-Kultur prinzipiell schon entsteht, weil noch eine Nähe zu den Eigentümern ist und nicht nur die Zahlen im Vordergrund stehen.
Warum reagieren eigentlich jüngere Generationen im Unternehmen deutlich sensibler auf fehlendes Vertrauen als ältere? Ist das wirklich so ein Generationsding oder dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, das ist nun mal so, ich habe hier meinen Job und die jüngere Generation schon ein bisschen mehr einfordert?
Mario, es ist echt eine interessante Frage. Danke auch dafür, weil es spannend ist. Ich möchte woanders beginnen. Ich glaube, dass jede Generation mit der Generation, die jetzt gerade kommt, ein Problem hat. Also mein Vater hat definitiv mit mir ein Problem gehabt. Der Vater meines Vaters mit ihm, also der Vater meines Vaters hat sich sicher gedacht, wie kann mein Sohn zu Elvis mit den Hüften wackeln? Das war, mein Großvater war Kriegsgeneration. Das heißt, der hat sich gedacht, was ist mit dem jetzt los? Für meinen Vater war es sehr, sehr schräg, weil er erlebt hat, wie ich Leistung interpretiere. Ja, das war ganz anders. Ich war echt ein Streber und ich wollte unbedingt überall vorne dabei sein und habe im Leistungssport mich sehr, sehr stark engagiert und wollte ein Gewinner sein. Das war für ihn, wieder aus dieser Aufbauzeit herkommend, war mehr sozial und miteinander und nicht so sehr aufs Geld schauen und nicht sagen, was man hat und was man will. Das ist eine Angeberei und so. Das war für meinen Vater sicher total schwierig. Und jetzt haben wir eine Generation, die ist halt aufgrund der sozialen Medien und jetzt kann man dazu stehen, wie man möchte. Wie gesagt, ich habe zwei Söhne, die herausragende Männer sind und sich wirklich top entwickelt haben, obwohl sie auch häufig am Smartphone waren. Ja, aber bevor wir jetzt in die Erziehungsdebatte möchte ich gar nicht einsteigen. Also ich finde, Smartphones sind cool, wenn man sie richtig nutzt. Und die wissen jetzt halt schon viel. Und jetzt ist unsere Aufgabe wieder als Eltern einerseits, dafür muss man sich echt Zeit nehmen, oder dann als Führungskräfte, in dieser gefühlten, ich kann schon alles und bin schon so klug, ihnen sagen, ja eh, nur du musst es jetzt einmal am Boden bringen. Ja, gescheit sein allein hilft nichts. Du musst auch was tun. Und Leistung bringt Geld, Wertschätzung, Anerkennung und nicht nur klug sein. Also wir haben viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen eben von Unis, kommen hierher, haben zuerst mal Gehaltsvorstellungen, wo ich echt mit den Ohren schlacker. Und dann frage ich, woher habt ihr das? Ja, eine Freundin hat mir das gesagt. So, ja, würde die Freundin gern kennenlernen und das Unternehmen, das ihr so viel zahlt, als Anfängerin nach dem Studium. Dann löst sie vieles schon auf. Und das Zweite ist, sie machen dann Konzepte. Sie machen PowerPoint-Shows und glauben, das war's jetzt. Ich sage, nein, jetzt fangt's an. Jetzt gehen wir in die Umsetzung. Ja, und da darf man schon auch Leistung einfordern, muss man auch. Und das ist etwas, was in der schon auch an uns liegt. Wir schimpfen oft so, dass das System die neue Generation nicht unterstützt, dass die überhaupt ganz anders ticken und das. Ja, aber wir haben als Eltern schon auch die Verantwortung und als Führungsverantwortlich schon die Verantwortung, ihnen auch die Wege zu zeigen, sie aus ihrer Verwirrung vielleicht auch wieder ein bisschen rauszuholen.
Was müssen denn Führungskräfte also heute lernen, um von unterschiedlichen Generationen wirklich als glaubwürdig wahrgenommen zu werden? Viele kommen vielleicht an und sagen, der spielt ja eh seine Rolle da als Chef.
Yeah.
Aber kann man nicht auch voneinander lernen? Also die gerade eben frisch von der Uni kommen mit ihren Einstellungen, wie kann man denn da praktisch rangehen? Also lädt man sich dem einen in sein Büro, jetzt reden wir mal drüber, oder ist das auch so ein Prozess?
Ja, für mich ist es für mich ist es so, dass eine Führungskraft, egal ob Eigentümer oder Managerin, Manager, haben als erste große Aufgabe, Zeit zu haben. Die meisten haben leider keine Zeit. Ja, also im Mentoring, wenn ich mit Führungskräften spreche und sage, was soll sich nach der Zeit, die wir gemeinsam verbringen, was soll sich dann geändert haben für dich, ist wirklich in 98% unter den Top 3 Antworten, ich hätte gern mehr Zeit. Ja, weil man eben im Micromanagement feststeckt, weil man sich zu sehr um Sachen kümmert, zu wenig Vertrauen hat, dass das Team das auch machen könnte. Also wenn ich die Zeit habe, das ist mal die Grundvoraussetzung, dann kann ich mich mit Menschen auch auseinandersetzen und mit deren Ideen. Und dann sage ich nicht sofort mal, wenn eine Idee kommt von einem eher jüngeren Mitarbeiter, der noch nicht so viel Erfahrung hat, dass man dann sagt, naja, das haben wir euch schon mal probiert und das hat ja damals schon nicht funktioniert und sonst was. Weil es gibt ja neue Erkenntnisse. Die Welt ist so schnell im Moment. Und ich habe wirklich ein Luxus, weil ich habe Zeit.
Mhm. Und wenn sag mal, du bist ja viel unterwegs, also ja. Überall, also internationale Führungspersönlichkeiten triffst du. Wo begegnet dir denn Vertrauen auf besonders inspirierende Weise? Jetzt machen wir mal so ein paar Punkte hören, wo du sagst, ja, das war genau das Richtige, das hat mich auch ein Stück weiter vorangebracht.
Ja, das Lustige ist, Mario, danke für diese Frage.
Das ist ja keine Dankesendung.
Ja, es sind viele Dankes, aber Danke ist auch eines der wirklich stärksten und wichtigsten Worte und Emotionen, die ja auch auf Vertrauen wieder aufbaut. Ja, das ist ein Handeln und ein Zeichen des Vertrauens, wenn man sich bedanken kann und das auch tut. Ich bin halt sehr inspiriert von Persönlichkeiten, wo ich mir aber immer nur einzelne Teile rausschäle. Steve Jobs zum Beispiel mit der Commencement Speech, wo er sagt, only looking backwards, you can connect the dots of your life. Looking forward, the only thing you can do is trust. Und jetzt denke ich mal, wenn jemand, der Apple aufgebaut hat und wirklich die Welt dramatisch beeinflusst hat, sagt, wenn ich nach vorne gesehen habe in meinem Tun, habe ich vertraut, wow. Und das hat er zu einer Zeit gesagt, wo er schon sehr spirituell war. Und ich habe am Anfang meiner Überlegungen und Ideen, weil ich natürlich auch sehr esoterisch und spirituell beeinflusst, komme jetzt aber drauf, dass vor allen Dingen die Hirnforschung und die Quantenphysik, auf denen zum Beispiel auch ein Professor Hüther aufbaut oder auch die Vera Birkenbiel aufgebaut hat auf der Hirnforschung, nämlich, dass das ja unfassbar wichtig ist in der Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung etwas ist, was wir in den Führungskräften den Menschen weitergeben sollen. Also mich beeindrucken Menschen mit Track Record, Menschen nicht insgesamt, sondern in Teilbereichen und vor allen Dingen die Wissenschaft mit den Erkenntnissen aus der Quantenphysik und aus der Hirnforschung.
Jetzt hast du ja so einen Sprung nach Amerika gebracht, also andere Kulturen, obwohl wir sagen, mein Gott, wir wohnen hier fast nebeneinander, nie wohnen wir nicht. Unterscheidet sich denn Vertrauen stärker zwischen Kulturen oder zwischen den individuellen Haltungen von Menschen?
Es geht um die Gemeinsamkeit. Da möchte ich wieder hierher kommen. Ich habe hier im Unternehmen haben wir einen tschetschenischen Flüchtling, der in Tirol aufgewachsen ist. Ein Muslim. Wir haben griechisch-orthodoxe Bulgarin. Wir haben einen homosexuellen Serben. Wir haben einen zweiten Serben. Da haben die Großeltern im Krieg gegeneinander gekämpft. Wir haben einen Großvater mit zwei Enkelkindern im Unternehmen. Also wir haben unterschiedlichste Backgrounds und wir sind Infinities. Und wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Sichtbarkeit in die Welt bringen und wollen digitale Medien nach vorbringen. Und dieses gemeinsame Ziel, auf das schwören wir uns immer wieder ein. Wir haben jetzt nächste Woche wieder 2 Tage Kickoff. Wir haben unterschiedliche Quartals- und Jahresgespräche. Wir halten uns immer wieder am Laufenden, dass wir wohl noch Infinities sind. Und deshalb ist diese Gruppe, die sich daraus aus den Individuen ergeben hat, das ist die Stärke. Die unterschiedlichen Kulturen bringen so viele tolle Aspekte mit rein, wo man voneinander lernen kann, wenn man eben wieder zuhört und sich die Zeit nimmt. Das ist echt fantastisch.
Was passiert denn eigentlich mit Leadership, wenn Vertrauen nicht mehr vorausgesetzt wird, sondern jeden Tag neu verdient werden muss? Also jeden Tag das als Herausforderung, als Aufgabe sieht?
Alles, was du sozusagen in täglichen Routinen machst, bleibt natürlich intensiver. Du darfst alles. Ich meine, China, Japan sehr, sehr erfolgreich und die machen zum Beispiel mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag in der Früh Tai Chi und stimmen sich so in den Tag ein und tragen was bei zur Gesundheit der Bevölkerung und der Gesellschaft. Also vielleicht auch das gar nicht so schlecht. Also ich habe immer die Angst, dass wenn etwas eingefordert wird, als Routine eingefordert wird, dass das eher zu Opposition führt. In regelmäßigen Abständen und kleinen Dosen wiederum ist es sehr, sehr förderlich.
Ich finde auch, das Ganze hat was mit weg vom Müssen hin zum Wollen kommen. Ja. Ne? Also es ist ja so eine Sache, oh, ich muss jetzt mal heute wieder da los. Ich muss mich jetzt an so ein neues Projekt ranbringen, will ich aber gar nicht. Aber wenn es doch die Führung schafft, ein Wollen herauszukitzeln, ich glaube, das unbedingt. Ist das Geheimnis, oder?
Unbedingt, unbedingt. Also jemand, der hier sein möchte und sich freut, jeden Tag hierher zu kommen und der natürlich auch dann nicht, das wissen wir ja alle, nicht 8 Stunden arbeitet, sondern durchaus mal eine Stunde auch quatscht, einfach mit den anderen, sich freut, sie zu treffen und gemeinsam zu sein. Und wir als Führungskräfte aber immer wieder auch das Einfordern. Also ich glaube, darum geht es. Es geht ums Fördern und es geht ums Fordern. Fördern, Rahmenbedingungen schaffen, eine Kultur aufbauen, wo man gesehen wird, wo man auch Freiheiten genießen darf. Aber schon immer einfordern, wir sind kein Spaßverein. Ja, wir sind nicht die Caritas, wir haben da was abzuliefern und jeder soll an dem Platz sein in diesem ganzen Konglomerat, wo er sich im Moment am wohlsten fühlt, mit der Möglichkeit aber auch woanders hin sich zu entwickeln, gemeinsam mit der Führungskraft, wenn er merkt oder sie merkt, dass sie andere Interessen plötzlich bekommt.
Dann bleibt es voll. Und das alles kann man oder sollte man, meine Empfehlung, jeder Leader nachlesen in deinem neuen Buch The Power of Trust. Was für ein wirklich starker Peter Stark Titel, also The Power of Trust. Also wenn das sich lockt und jeder als Führungskraft in seinem Regal zu stehen hat, weiß ich auch nicht. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooler Titel, der mich auch sehr, sehr neugierig macht. Und vieles von dem, was wir gehört haben, steckt natürlich auch drin. Nenne uns doch mal 3 Gründe, warum dein Buch aus deiner Sicht Pflichtlektüre für alle Führungskräfte und Unternehmer sein sollte.
Sehr, sehr gern. Erstens, es verbindet tatsächlich quantenphysikalische, neurologische und Anwendungsgebiete miteinander, sodass man, wenn man das Gefühl hat, ach shit, was muss ich als Leader halt alles nicht alles noch machen? Ich muss Menschen verstehen und ich muss die Leute mögen und ich weiß nicht was, dass man sagt, ja, das ist aber nicht nur emotional, sondern es ist wissenschaftlich erwiesen, warum es besser ist. Also es gibt andere Erkenntnisse, es gibt andere Erleuchtungen. Das Zweite ist, es ist weder ein Ratgeber, noch soll es die neue Leadership-Bibel sein. Es ist ein Vorschlag. Es ist ein Vorschlag von Dingen, die ich erlebt habe, die ich umgesetzt habe und die zu Ergebnissen geführt haben. Und die beschreibe ich sehr, sehr persönlich. Und aus dem kann man vielleicht zwei, drei Inspirationen machen. Vielleicht sagen auch viele, nee, also das mache ich sicher nicht. Genauso gut. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und das Dritte ist, es ist so schön durchstrukturiert geschrieben. Ich habe mich da extern auch beraten und unterstützen lassen durch jemanden, der das wirklich professionell kann, dass der Lesefluss gegeben ist. Und es ist ein Turnpage. Also es ist wirklich, man liest es sehr, sehr schön auch im Stück durch. Ja, es ist eine angenehme Lektüre.
Ja, und vielleicht gibt es ja noch so einen Satz oder eine Botschaft aus dem Buch, was du vielleicht sogar jetzt einfach mal frei herausbringen kannst, die so unseren Hörerinnen und Hörern ja gern mitgeben wollen. Also wirklich diesen Satz, den jetzt ja vielleicht eine Schlagzeile bildet in einer Zeitung.
Das wird jetzt vielleicht überraschen, aber ich liebe, weil es so eine wertvolle Erkenntnis ist, eine Aussage von Max Planck, also jetzt nicht unbedingt Leadership, sondern Quantenphysik. Max Planck sagt, die Art und Weise, wie wir auf Dinge schauen, ändert die Dinge, auf die wir schauen. Und das ist für mich so eine starke Botschaft, und ich würde Dinge eben auch als Menschen sehen. Die Art und Weise, wie du Menschen betrachtest, ändert die Menschen, auf die du betrachtest. Das ist unfassbar. Unfassbar. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, um dich herum sind lauter Idioten, ist erstens die Frage, warum sind die alle bei dir? Ja? Und zweitens, wirst du ihnen auch keine Chance geben, als dass sie für dich Idioten bleiben. Ja, und da gibt es eben von Rosenthal auch ein sehr, sehr bekanntes Experiment, das auch im Buch beschrieben wird, der Pygmalion-Effekt, wo Lehrer Schüler als Genies sehen und wie sich diese Schüler dann tatsächlich als Genies entwickeln. Unfassbar. Obwohl sie gar keine sind.
Obwohl sie gar keine sind.
Ja, also die Kinder sind 0815, so wie du und ich. Also du bist nicht... du bist nicht mal 15, neue Scheiße, aber die sehen halt, haben einen IQ, der durchschnittlich ist. Und nur weil die Lehrer sie ein Jahr lang als Genies betrachten, steigt deren IQ signifikant.
Das wäre dann ein positives Vorurteil. Das Thema Vorurteile, kann auch Stunden drüber reden, zum Beispiel auch mal offen für das, was da kommt und nicht sagen, oha. Das ist doch der oder der, ich habe von eben das und das gehört. Vielleicht sich mal darauf einlassen. Das ist auch wieder so ein V. Abschließend, mein Lieber, jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Peter Stark, erstmal vielen, vielen Dank für diesen Austausch, sehr inspirierend. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden reden, das machen wir gern. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle live und in Farbe, wenn wir uns dann wirklich persönlich gegenüber sitzen.
Sehr gerne.
Welche drei Wünsche hast du denn noch? Das Jahr ist ja jung.
Ja, also die Wünsche, die ich an dieses Jahr habe, sind relativ simpel. Ich möchte gern, dass es besser wird als letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, jetzt sind wir wieder bei Wahrnehmung, was nimmt man wahr, dass letztes Jahr 2025 für viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Menschen insgesamt schwierig war, herausfordernd war, dass man viele Dinge als sehr zäh und behäbig empfunden hat. Ich möchte gerne wieder mehr Leichtigkeit, mehr Freude. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der Ukraine-Krieg aufhören würde. Das wäre für mich bombastisch, weil er nicht nur der Fakt an sich, dass zwei Völker da miteinander kämpfen und einer eine Invasion gemacht hat, das passt so in mein Weltbild überhaupt nicht mehr rein, eines erleuchteten, erwachsenen Menschentums. Das hätte ich gern, dass der aufhört. Und das Dritte ist, ich möchte, dass der Trump möglichst bald wegkommt. Weil ich mich gar nicht mehr auskenne. Also hat auch nichts mit ihm zu tun, sondern eher mit dem, was die Berichterstattung um ihn herum macht. Ich bin so verwirrt. Und wenn das der mächtigste Mann der Welt ist, wie es einmal propagiert wird, habe ich echt ein Thema. Also für mich persönlich gesehen ein Thema, das ich mir auch nicht vorstellen kann. Also entweder es stimmt nicht, was man über ihn sagt. Wenn es stimmt, was man über ihn sagt, dann frage ich mich, warum er dann noch eine Berechtigung hat, hier das mächtigste Land der Welt oder so einen Einfluss zu nehmen. Verstehe ich einfach nicht.
Peter, vielen, vielen Dank für unseren Austausch. Dankeschön für deine Zeit. Und ich bin mir sicher, da ist so viel dabei, aber noch mehr natürlich in The Power of Trust, in deinem wunderschönen Buch, was ja schon auf dem Markt ist und du natürlich schon viele Lesungen gibst. Und mehr dazu natürlich auf deiner Webseite. Da kann man natürlich dann auch Lesetermine erfahren. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke dir für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Danke vielmals, Mario. Alles Gute.
Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörer fürs Mitdenken und Dranbleiben, für mehr wertvolle Impulse, für unternehmerische und persönliche Entscheidungen. Einfach diesen Podcast abonnieren. Da steckt so viel Wissen drin. Direkt abrufbar mit nur einem Klick. Lasst uns gemeinsam mehr erreichen. Über ein Abo freut sich Mario Schmidt, der Menschengewinner.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.